Gut, meine Lieben, hallo. Es ist mir eine Freude, euch heute das Wort zu bringen und über einen spannenden Vers zu reden, den sicher viele von euch kennen. Ganz zu Anfang möchte ich aber gerne noch beten und uns alle darauf einstimmen. Großer Herr, Gott, du bist über uns, du bist bei uns, du hast so eine große Liebe gezeigt uns gegenüber, dass du deinen Sohn gesandt hast. Mögen wir doch heute verstehen, Herr, was dahinter steckt, was das wirklich bedeutet, was das wirklich beinhaltet. Mögen wir erbaut werden und möge das Freude in unserem Glauben bewirken, Herr. Öffne doch bitte Ohren, Herzen, hebe die dunklen Wolken von Sorgen und von Ängsten weg und lass uns offen dein Wort hören. Lass uns zusammen lauschen, wenn du sprichst aus deinem Wort her und wir wollen aufmerksam hören. Herr, gib mir den Heiligen Geist, dass ich von Dingen sprechen kann, die eigentlich zu hoch für mich sind. Du wirst mir Führung und Gnade geben, darauf vertraue ich, Herr, und mögest du auch die Ohren der Zuhörer mit Gnade segnen. In Jesu Namen. Amen. Sehr gut, ich habe das Amen fast gehört. Okay, Leute. Also, wir schauen uns einen Vers an. Dieser Vers ist eigentlich eine wunderbare Zusammenfassung des Rettungswerkes Gottes. Eigentlich ist es eine Kurzform des Evangeliums, kann man fast schon sagen. Für viele ist es der schönste Vers der Bibel, einer der wertvollsten Verse der Bibel. Es ist wie eine Ermutigung, weil es zeigt uns, dass Gott liebt und von der Verdammnis in das ewige Leben bringt. Und es ist wohl auch der bekannteste Vers der Bibel wahrscheinlich und der beliebteste Vers. Also die Lara hat es ja schon in der Gruppe angekündigt und man konnte es ja auch schon in dem Bild sehen. Es geht also um Johannes 3, 16. Ihr könnt schon mal Kapitel 3 aufschlagen, wir werden gleich ein bisschen darin lesen. Aber zuerst mal will ich kurz mit euch nachdenken darüber, über diesen Vers, denn der ist euch sicher schon begegnet. Auch wenn ihr gerade vielleicht frisch im Glauben seid, werdet ihr den wahrscheinlich kennen. Den sieht man oft als Aufschriften, der wird als Werbung benutzt oder sogar als Evangelisation gebraucht manchmal. Und auch als Evangelisation gesehen, weil es so einfach so ein praktischer Vers ist, der so viele Kernpunkte beinhaltet. Und wahrscheinlich ist es die Gottesliebe, die Liebe Gottes, die so attraktiv scheint, am attraktivsten ist in diesem Vers. Jetzt ist es so in unserer Gesellschaft und nicht nur heute, also war auch schon früher so wahrscheinlich, hört man sowas einfach gerne. Ja, wenn man von Gottes Liebe spricht und man hört dann Leute sagen, ja, Gott liebt dich, Gott liebt auch mich, alles ist wunderbar. Die Welt ist schön. Und das spricht auch in einer gewissen Weise den sündigen Menschen an, weil das Herz sagt sich so, natürlich liebt er mich, ich liebe mich ja auch. Und also der sündige Mensch liebt sich sowieso schon über alles. Und umso besser, wenn Gott es auch tut. Ja? Und dann heißt es da auch noch, Gott liebt die ganze Welt auch noch. Wie könnte er auch nicht? Wunderbar. Schön. Die Bedeutung dieses Wortes Welt in dem Vers wird vorschnell als selbstverständlich vorausgesetzt, als selbstverständlich angenommen. Außerdem trifft man auf diesen Vers häufig, wenn es um das Thema Hölle auch geht. Das Thema Hölle ist in der Welt unter Nichtgläubigen sehr sensibel und vermehrt unter Christen auch. Und wenn es dann um die Hölle geht und davon geredet wird, dass Gott Menschen bestraft, ewiglich in die Verdammnis schickt, dann wird oft dieser Vers von den Ungläubigen als Einwand gebracht, die dann vielleicht sagen, Die haben das vielleicht schon mal gehört, den Vers, und sagen, aber Gott liebt doch die Welt. Ja, wie könnte ein Gott der Liebe sowas machen? Und auch bei Gesprächen über Gottes erwählende Liebe oder Gottes Auswahl wird dieser Vers häufig als Einwand gebracht. Unter Christen, von Christen wird es sogar als Einwand gebracht und sagt, ja, aber hey, Moment mal, schau doch mal hier, Gott liebt doch die ganze Welt. Wie kannst du sagen, er hat hier sein Volk, seine Erwählten? Und die grundlegende Annahme unter all diesen Einwänden ist, dass die Welt bedeutet, alle Menschen ohne Ausnahme. Und mit dieser Annahme, wenn man den Vers so liest, werden mehrere wichtige Kernpunkte des Christentums verdreht und falsch dargestellt. Auf der Grundlage dieses Verses. Also, das hört sich sehr ernst an und das könnte es auch sein. Und ich will mit euch zusammen mal überlegen und besprechen, in diesen Vers reingehen und gucken, was das denn sein könnte. Menschen, die denken, Welt bedeutet hier alle Menschen ohne Ausnahme, müssten auch an den folgenden Punkten festhalten. Und jetzt passt auf. Wenn Welt bedeuten würde, alle Menschen ohne Ausnahme, dann treffen folgende Punkte zu. Und ich will diese Punkte als Einleitung mal besprechen, dass wir die Position erfahren, die gegengehalten wird, die vielen Christen gegengehalten wird und die meines Erachtens wichtig ist, auch besprochen zu werden und die ein großer Teil dieser Predigt sein soll, das zu entkräften, weil ich finde, dass diese Sicht sehr weit gegriffen hat im Christentum und biblisch schwierig haltbar ist. Wenn Gott so die Welt geliebt hat, alle Menschen ohne Ausnahme, dann müsste Gott alle Menschen auch mit einer Liebe lieben, die seinen einzigen Sohn für ihre Rettung gibt. So steht es im Vers. Eine Liebe, die ihre Errettung von der Sünde begehrt, von allen Menschen, und ein ewiges Leben im Himmel für sie wünscht. Gott gab dann seinen einzigen Sohn für alle Menschen ohne Ausnahme. Das heißt, Jesus starb für alle Menschen ohne Ausnahme, wenn man der Logik folgt in dem Vers. Von allen Menschen, die Gott liebt, die er zu retten wünscht und für die Jesus gestorben ist, enden viele Menschen in der Hölle. Für immer verloren. Diese Tatsache muss auch hochgehalten werden. Diese Tatsache ist eine nicht oft erwähnter Punkt, aber es ist wichtig. Es ist ein Kernpunkt des Christentums, ein Kernpunkt des Evangeliums. Und es gibt wenige Christen, die das anzweifeln würden. Also wenn es gleichzeitig stimmt, dass auch viele Menschen, die Gott liebt, verloren gehen, aber Gott doch ihre Errettung wünscht und sie gerne im Himmel haben möchte, alle Menschen ohne Ausnahme, dann gilt, wenn diese Menschen in der Hölle sind, erstens, viele Menschen sind von der Liebe Gottes trotzdem getrennt in Ewigkeit. Zweitens, Gottes Wunsch zu retten wird in vielen Fällen von den Menschen durchkreuzt. Drittens, der Tod Jesu schaffte es bei vielen nicht, sie zu retten. Diejenigen, für die der Sohn doch gestorben war. Und der Grund für dieses Schlamassel ist der, die Menschen wollten nicht an Jesus glauben, obwohl sie durch ihren freien Willen dazu in der Lage gewesen wären. Ja, das ist der Grund, warum die Menschen dann in die Hölle gehen. Sie haben die Wahl bekommen und sie sind jetzt in der freien Lage zu entscheiden, für oder gegen Gott. Und obwohl sie den freien Willen hatten, haben sie sich gegen Gott entschieden. Dazu kommt noch der Grund für die Rettung der anderen, die im Himmel sind, ist nicht, weil Gott sie liebte, ihre Erlösung wünschte oder weil der Sohn sein Leben für sie gab, weil Gott liebte auch die Menschen in der Hölle. Er wünschte auch den Menschen in der Hölle ihre Errettung.
Und Jesus gab auch sein Leben für die, die in der Hölle sind. Das heißt, die, die errettet sind, haben sich mit ihrem eigenen freien Willen dazu entschieden, zu glauben. Zusammenfassend müsste man diese Position also so zusammenfassen. Die Verdammung der Übeltäter ist die Niederlage und Enttäuschung Gottes. Und die Erlösung der Gläubigen ist ihr eigenes Werk. Das ist die logische Konsequenz, wenn man diesen Gedanken zu Ende führt. Wenn Welt bedeutet, alle Menschen ohne Ausnahme in diesem Vers. Und mit dieser Einleitung möchte ich in die Betrachtung von Johannes 3,16 starten mit euch und mal schauen, wie wir den Vers verstehen können in biblischem Kontext. Und ich hoffe, dass es ein erfrischender Blick für euch sein wird auf den Vers und auch auf das Erlösungswerk Gottes und auf Gott selbst. Denn wenn euch diese paar Punkte, die ich jetzt aufgezählt habe, die Konsequenz etwas beunruhigt, dann seid ihr nicht alleine. Denn das wäre etwas besorgniserregend. So, schlagt schon mal Johannes 3 auf. Und da ja Kontext King ist, was wir euch immer wieder sagen und was ihr hoffentlich auch behaltet in eurem eigenen Bibelstudium, immer die vorhergehenden Verse und die nachhergehenden Verse betrachten. Verse stehen fast oder nie für sich alleine. Die Bibel ist ein zusammenhängendes Netzwerk an Bedeutungen und Selbstreferenzen und erklärt viele Dinge selbst. Und Johannes 3 ist so toll, dass ich einfach das ganze Kapitel kurz mit euch lesen möchte. Das dauert 5 Minuten, aber es sorgt hoffentlich dafür, dass ihr auch einen Überblick bekommt, in was für einem Kontext Johannes 3,16 steht. Weil gerade dieser Vers, dieser berühmteste Vers, der oft vielleicht einfach auf einem Kofferraum hinten steht, auf einem Auto, oder den ihr einfach so zwischendurch mal seht, da ist fast nie Kontext dabei. Und das führt dazu, dass Menschen oft vergessen vielleicht, was der Kontext war, wenn sie ihn mal wussten, und dann, wenn sie ihn lesen, ihre eigene Bedeutung auf die Wörter legen. Und plötzlich fliegt der Vers aus dem Kontext raus und nimmt ganz andere Züge an. Und dann kommt man an Stellen, an Orte, die ich gerade erklärt habe. Gut, lesen wir das Wort Gottes, Johannes 3. Es war aber ein Mensch von den Pharisäern, sein Name Nikodemus. Ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Verwundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach: Wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa, und dort verweilte er mit ihnen und taufte. Aber auch Johannes taufte in Änon, nahe bei Salim, weil viel Wasser dort war. Und sie kamen hin und wurden getauft, denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Es entstand nun eine Streitfrage unter den Jüngern des Johannes mit einem Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Rabbi, der jenseits des Jordan bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft, und alle kommen zu ihm. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann gar nichts empfangen, wenn es ihm nicht aus dem Himmel gegeben ist. Ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern dass ich vor ihm hergesandt bin. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude nun ist erfüllt. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Der von oben kommt, ist über allen. Der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, ist über allem. Was er gesehen hat und gehört hat, dieses bezeugt er, und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer sein Zeugnis angenommen hat, hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. So. Zuerst wollen wir in dem Vers betrachten, was denn das Wesen von der Liebe Gottes ist. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. So hat Gott die Welt geliebt. So ist erstmal ein Wort, das bezieht sich auf die Liebe. Ja? So hat Gott die Welt geliebt. Das kann auf zwei Weisen verstanden werden. Einmal könnte es bedeuten, die Art und Weise, wie er die Welt geliebt hat. So hat er sie geliebt. Oder mit welchem Ziel er sie geliebt hat. So hat er sie geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Eine andere Möglichkeit wäre auch, es als Beschreibung der Größe und Herrlichkeit dieser Liebe, die Gott hatte für die Welt, zu sehen. Dass diese Liebe, das zeigt also an, dass diese Liebe in starkem Kontrast steht zu dem, was geliebt wird. Niemand würde mit der Wimper zucken, wenn von Gottes Liebe zur Welt gesprochen wird. Das zeigt sich in Versen wie zum Beispiel in Maleachi, wenn ihr das kennt, wo steht: Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Das erwähnt Paulus auch später, im Römerbrief zum Beispiel. Aber da fragen sich die meisten Leute kaum: bei Jakob habe ich geliebt. Da sagen sie: natürlich hat er Jakob geliebt. Aber wenn es um Gericht über die Welt geht und den Zorn Gottes, ist der Aufschrei immer groß. Esau habe ich gehasst. Was? Das ist unfair. Also woran liegt das, dass Leute so verschieden reagieren? Und das ist so dieser Unterschied, ja. Das ist auch der Schock, der in diesem Vers in einer gewissen Weise ausgedrückt wird. Das ist so wie in Epheser: aber Gott, wenn davor gesprochen wird von der verdorbenen Menschheit, die tot war in ihren Sünden und den Willen ihrer Gedanken tat und ihrer in den Sünden lebte und keine Chance auf Errettung hatte. Und dann kommt aber Gott in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat. Ja, die Liebe Gottes kommt immer als Schock rein, weil sie so unvorstellbar ist zu dem, auf das sie sich richtet. Und so ist das auch hier gemeint von Johannes. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Die Welt, wie wir auch später in dem Kapitel gehört haben, steht unter Gericht. Sie steht unter dem Zorn Gottes. Und doch steht hier, so hat Gott die Welt geliebt. Sogar so sehr, dass er seinen Eingeborenen, was seinen einzigen oder einzigartigen Sohn bedeutet, gab. Alles, was er hatte, das Größte, was ihm bedeutet hat. Und das geliebt, hat geliebt. Gott hat geliebt. Lasst uns darüber nachdenken, was ist die Liebe Gottes? Wir kennen den Ausdruck in der Bibel, Gott ist Liebe. Aber was heißt das eigentlich? Was heißt Gott ist Liebe? Was ist denn die Liebe? Womit er liebt? Ist das ein Gefühl, eine Verliebtheit in die Menschen, ein Versprechen, ein Ehebund? Was ist diese Liebe, wenn es heißt, Gott ist Liebe? Die biblische Definition, die in vielen Versen rauskommt, wenn man über Gottes Liebe liest, in 1. Johannes, sehr häufig, ist eine Handlung. Liebe drückt sich in einer Handlung aus. Muss es, sonst, wie ist diese Liebe sonst sichtbar? Ja? Und diese Handlung, mit der die Liebe sich ausdrückt, ist meistens immer, biblisch gesehen, etwas von sich selbst zu geben, einem anderen. Etwas von sich selbst einem anderen zu geben, der davon Nutzen hat oder der davon Gutes bekommt. Es ist also eine willentliche Selbsthingabe. Es ist ein willentlicher Akt. Man entscheidet sich selbst, etwas zu tun für eine Person. Es passiert nicht einfach, dass man da reinstolpert und einer Person was Gutes tut. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich hier gerade was Gutes getan. Ist euch das schon mal passiert? Ich glaube nicht. Uns passiert es eigentlich das Gegenteil, dass wir oft hereinstolpern in Fettnäpfchen und Personen Böses antun. Oft, dass wir es gar nicht merken. Und wir hauen den Leuten Worte an den Kopf, die für uns ganz plötzlich ganz normal sind und die Menschen sind verletzt. Also wir verletzen Menschen, ohne es zu wollen. Wir tun Menschen nicht Gutes, ohne es zu wollen. Das heißt, wir müssen, Gott ist da natürlich anders als wir. Das ist nur eine begrenzte Analogie. Aber trotzdem ist die Liebe auch bei Gott ein willentlicher Akt. Gott entscheidet sich mit seiner souveränen, ewigen, gnädigen Liebe willentlich, diese Liebe auf Menschen zu setzen, auf Sünder zu setzen. Und lasst uns auch beachten, dass das hier in der Vergangenheitsform steht. Gott hat die Welt geliebt. Liebt er sie jetzt nicht mehr? Wieso steht das in der Vergangenheitsform? Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Der nächste Nebensatz gibt uns schon Hinweis darauf. Weil sich diese Liebe auf einen Akt bezieht, das Geben des Sohnes, das ist die Handlung von Gottes Liebe. Das sichtbare Zeichen von der Handlung, die Gott getan hat, die seine absolute Liebe für sündige Menschen ausdrückt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Wir sehen hier also, eine Liebe muss sich in einer Tat ausdrücken und Gott hat die größte Tat bewiesen, die er hätte tun können, die es gibt. Und vor dem Hintergrund dieser Gott-Sünder-Beziehung, die so kosmisch, exponentiell unterschiedliche sind. Gott und Geschöpf, Heiligkeit und Sünder. Ist diese Liebe noch viel erstaunlicher, noch viel schockierender. Und einen Moment. In 1. Johannes 4,10 haben wir auch eine kleine Erklärung von der Liebe Gottes. Denn hier steht auch nochmal, hierin ist die Liebe Gottes. Nicht, dass wir Gott geliebt haben mit unserer schwachen Liebe. Wie sollten wir das auch tun? Was können wir Gott geben? Sondern, dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Also die Sühnung unserer Sünden ist der Liebesbeweis, der Akt von Gott, die Handlung von Gottes Liebe uns gegenüber. Und auch in Römer 5,8 steht: Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Seht ihr es? Gott beweist seine Liebe dadurch. Die Liebe ist ein Akt, eine Handlung, die sichtbar ist und einen Effekt hat. Und dass unsere Sünden gesühnt sind, dass wir gerettet werden. Und so steht es auch hier in Johannes 3,16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und ich habe noch was vergessen, den Titel der Predigt. Das ist jetzt, will ich noch erwähnen, weil am Ende möchte ich das Ende auflösen von dem Titel. Und zwar die Predigt heißt Liebe ist. Ihr kennt doch diese kleinen Comicbildchen, oder? Diese Liebe ist Comics. Und die Predigt heißt Liebe ist. Punkt, Punkt, Punkt. Galater 2,20 ist auch noch, was ich erwähnen wollte. Im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Hier spricht Paulus und er sagt hier, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus sieht sich selbst als den größten Sünder vor allen. Und er sagt, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist also die biblische Definition von Gottes Liebe. Sie verfolgt eine Absicht. Gott verfolgt einen Plan. Und diese Absicht ist, Gott will Gläubige retten, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott will Gläubige retten, das ist sein Plan. Das Erlösungswerk ist der Ausdruck dieser willentlichen Liebe Gottes. Das Erlösungswerk der Dreieinigkeit. Oft wird dieser Satz, Gott ist Liebe, aber so verstanden. Und haltet euch fest, es wird einfach umgedreht. Nicht Gott ist Liebe, sondern Liebe ist Gott. Das hat mich schockiert, als ich das realisiert habe in meiner Vorbereitung. Denn die Liebe wird heutzutage so sehr erhöht, auf den Thron gesetzt. Sie wird vor allen anderen Eigenschaften Gottes favorisiert. Alles wird hinten angestellt oder sogar fällt vom Laster runter. Die Gerechtigkeit, das Gericht, die Langmut, das sind ja auch gute Sachen, Barmherzigkeit, aber das wird oft nicht erwähnt. Liebe, Gott ist Liebe, Gott liebt nur. Liebe, 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 Liebe. Und die Sache ist, wenn man die Liebe so unverhältnismäßig aufbläst und wenn man über Gott spricht, und Liebe an sich ist ja heutzutage auch total im Trend, ja, da denke ich nur an die sexuelle Revolution, und wenn es heute um Homosexualität oder Transsexualität geht, wird als Argument immer gebracht, aber die Menschen, wird immer gesagt, ja, aber sie lieben sich doch, aber es ist doch Liebe. Und das ist das Hauptargument, wo alle zusammenzucken sollen und davon wegweichen sollen und sagen, oh, ja, Liebe, stimmt, das darf ich nicht anfassen. Okay, da darf man nicht gegen reden, das ist Liebe. Leute, das ist Liebe. Was kann man schon gegen Liebe sagen? Und wisst ihr, was man da macht? Man macht Liebe zum Götzen. Man macht Liebe zum Gott, den man anbetet. Die Welt betet Liebe an. Wie auch immer, auf was für eine verdrehte Weise auch immer die Welt Liebe definiert. Aber sie stellt Liebe auf den Altar. Und Liebe wird angebetet. Liebe muss vor allem kommen und alles andere muss sich dem unterordnen, selbst Sünde. Sünde ist okay, hey, solange ihr euch liebt, macht, was ihr wollt. Versteht ihr? Und so wurde das umgedreht. Nicht Gott ist Liebe, sondern Liebe ist Gott. Wir haben uns ein goldenes Kalb geschaffen. Und es ist die Liebe. Die Liebe geht über alles. Und das ist nicht biblisch, weil dieses menschliche Denken über Liebe wird auf Gott projiziert. Und wir sehen damit in Gott, wenn wir sagen, Gott liebt die Welt, und wir lesen das auch hier, und die Menschen lesen das, so hat Gott die Welt geliebt, super. Dass Gott so hat diesen Drang in sich, eine natürliche Neigung zu lieben. Eine allgemeine Zuneigung zur Welt, zu den Menschen. Es ist eine Einstellung gegenüber allen, für alle, die sein Handeln bestimmt. Gott muss sich also nach diesem Standard der Liebe richten. Es ist etwas, was aus ihm heraus brodelt. Er kann gar nicht anders, als danach zu handeln. Und seht ihr, was da passiert? Wenn wir irgendein Prinzip über Gott stellen, sodass das Gott bestimmt und Gott richtet sein Handeln danach, dann ist dieses über Gott und Gott ist nicht mehr der Höchste von allem. Ist Gott nicht Herr über seine eigenen Gefühle? Kann man überhaupt sagen, dass Gott von Gefühlen bestimmt wird? Ich glaube nicht. Gott wird auch nicht von Leidenschaften kontrolliert. Gott hat Eigenschaften. Aber diese Eigenschaften halten sich alle die Waage und werden durch seinen Willen ausgeführt. Gott bestimmt selbst, wie er was tut. Keiner sagt Gott, was er zu tun hat, wen er zu lieben hat. Die Liebe ist kein Ausbruch, den er nicht kontrollieren kann. Er verliebt sich unheimlich in die Menschheit und jetzt muss er einfach alle Menschen retten, weil er einfach so ist. Er kann nicht anders. Ja? So, ich befürchte, viele Christen denken so über Gott und über seine Liebe. Und das ist falsch, liebe Geschwister, das ist falsch. Es hört sich zwar alles schön an, aber es ist nicht das, was wir wirklich in der Bibel sehen können. Ich habe euch gerade schon die biblische Bedeutung von Gottes Liebe erklärt. Und so wie die Welt das sieht, dass das also diese natürliche Neigung ist, der er nicht widerstehen kann. Und er muss es einfach tun. Das ist wie ein Tier, das von seinen Instinkten beherrscht wird. Ja? Und diese Liebe ist ein Instinkt von ihm. Er möchte einfach das Beste für alle. Und somit auch die Errettung für alle Menschen. Und da muss man aufpassen, weißt du, man geht immer weiter und man kommt dann in Bereiche, in die man eigentlich nicht gehen sollte. Einfach, wenn man das so logisch, philosophisch, nach menschlichen Maßstäben weiterdenkt. Ja, Gott ist Liebe, das heißt, er liebt alle. Klar, man soll alle Menschen lieben. Gott liebt auch alle Menschen, er will auch alle Menschen retten. Nun ist aber der Punkt, es gibt keine Leidenschaften in Gott. Es gibt Eigenschaften. Also keine Leidenschaften, die ihn dazu bringen, etwas zu wollen, was nicht erreicht wird. Versteht ihr? Weil, wie ich schon am Anfang erklärt habe, diese Sicht würde bedeuten, dass Gott alle Menschen liebt mit einer Liebe, die die Menschen retten will, ihre Sünden ausradieren möchte und dass er sie im Himmel haben möchte. Aber wir wissen, das wird nicht passieren. Es wird Menschen in der Hölle geben. Menschen werden verdammt werden. Es wird Gerettete geben. Aber ein Großteil der Menschen wird in der Hölle sein, aufgrund ihres Unglaubens, aufgrund ihres Willens, der Gott nicht möchte. Aber was ist dann mit Gottes Wunsch, dass er doch diese Menschen retten wollte? Er wurde nicht erreicht. Diese Leidenschaft in Gott, die einfach, er konnte nicht anders, er musste seinen Sohn schicken, er hat das Kreuz gegeben als Geschenk und jetzt glaubt an ihn, glaubt an es, bitte glaubt, es geht nicht verloren. Und die Menschen gehen verloren. Ich will natürlich nicht sagen, dass Gott gefallen hat, dass Menschen verloren gehen. Nein, er hat nicht gefallen am Tod des Sünders, sondern seine Gerechtigkeit wird dort ausgeführt. Er hat gefallen an Gerechtigkeit, an dem Strafen des Bösen. Aber was unbiblisch ist, ist, dass ein Wunsch von Gott, dass er wirklich über alles wünschte, dass diese Personen gerettet sind und nicht gerettet werden, dass dieser Plan nicht erfüllt wird, durchkreuzt wird, auch noch von dem schwachen Willen des Menschen, ist unbiblisch. Das ist eine Sicht, die nicht mit der Bibel vereinbar ist. Das heißt, man erhält damit einen Gott, dessen Verlangen, Wunsch unerfüllt bleibt. Eine Liebe, die etwas möchte, aber nicht bekommt. Eine bedürftige Liebe, die nicht erwidert wird, die ungewiss ist. Wird er mich lieben? Ich habe jetzt alles gemacht, was ich tun konnte. Wird er mich zurücklieben? Das hört sich so menschlich an, Leute. Es ist auch menschlich. Es ist das Bild von einer menschlichen Liebe, die auf Gott projiziert wird. Und diese Liebe wird zum Götzen gemacht. Und wenn man so ein Bild von Gott hat, dann ist das in einer gewissen Weise ein Götze. Das muss man leider so sagen. Lasst uns die biblische Sicht von der Liebe Gottes nochmal jetzt besprechen. Und das soll auch der Hauptpunkt sein, denn wir wollen besprechen, Liebe ist, was ist Liebe? Und wenn wir die Frage betrachten, dann ist die größte Antwort, die größte Frage, die wir betrachten können, was ist Gottes Liebe? Ja, wenn diese Popsongs singen, what is love, dann singen die über irgendetwas Oberflächliches, irgendwelche Romanzen oder irgendwelche Partnerschaften. Aber wenn wir uns fragen wollen, was ist Liebe, die größte Frage, die wir stellen können, ist, was ist Gottes Liebe wirklich? Und Gottes Liebe ist so viel wunderbarer, als wir es uns vorstellen können. So viel wunderbarer als dieses schwache Bild von Gott, was wir uns gerade angeschaut haben. Gottes Liebe nach den biblischen Maßstäben. Und wir wollen uns anschauen, wie das aussieht. Wir können sagen, dass Gottes Liebe alles übersteigend und erstaunlich ist. Das haben wir schon in dem Vers hier gesehen. So hat Gott die Welt geliebt. Es ist ein Erheben dieser Liebe. Diese Liebe ist majestätisch. Sie ist königlich. Sie ist göttlich. Übersteigend, erstaunlich, über alles. Sie ist nicht wie menschliche Liebe. Sie ist nicht versuchend und schafft es doch nicht und fehlerhaft. Nein, diese Liebe ist eine ewige Handlung von Gottes Wille. Die Liebe ist eine Handlung von Gottes Wille und sie ist in Ewigkeit gefasst worden, dieses Vorhaben, diese Handlung. Sie ist der Grund für das Kommen Christi. Diese Liebe ist der Grund für das Kommen Christi. Aus diesem Grund ist der Sohn gekommen. So hat er die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Seht ihr den Zusammenhang? Das folgt daraus. Das Kommen des Sohnes ist ein Resultat der Liebe Gottes, der willentlichen Entscheidung von Gott. Diese Liebe ist auch der Grund aller guten Dinge, die in Jesus und mit Jesus gegeben werden. Aller guten Dinge, aller Segnungen. Der Buße, dem Glauben, Gebet, Erkenntnis des Wortes Gottes, Gemeinschaft mit den Heiligen, das sind alles Geschenke. Das sind alles Geschenke, die wir als sündige Menschen nicht begreifen können. Was ist das, was Christen so toll daran finden, denken die? Und für uns ist es der Lebenssaft. Für uns ist es der Motor, der uns antreibt. Und warum ist das so? Gott hat uns das geschenkt. Was hat das möglich gemacht, dass wir das bekommen können? Die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist der Grund, dass wir aller guten Dinge, die mit und in Jesus gegeben werden. Und das sind Segnungen, die wir erhalten haben in Jesus Christus. Durch Glauben. Durch den Glauben. Und diese Liebe, wie wir noch sehen wollen, wie wir noch untersuchen wollen, ist fünftens ein sicherer Quell der Rettung für jeden, der damit geliebt wird. Für jeden, der mit dieser Liebe geliebt wird, ist es ein sicherer Quell der Rettung. Es ist nicht unsicher. Es ist nicht potenziell. Es ist nicht möglicherweise. Es ist ein sicheres Fundament einer Errettung. Wir sehen also, diese Liebe, von der ich hier rede, von der ich angefangen habe zu reden, diese biblische Liebe, diese Liebe Gottes, es ist eine spezielle Liebe, eine rettende Liebe. Daraus entstehen Früchte. Da werden Sachen gegeben, geschenkt, frei, aus Gnade, aufgrund dieser Liebe. Er gibt etwas von sich selbst zum Guten von anderen, für das Gute von anderen. Also überlegt euch mal, jetzt lest mal den Vers. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Eine Welt, die mit dieser Liebe geliebt wird, die ich gerade ausgeführt habe in diesen fünf Punkten, kann nicht jeder einzelne Mensch bedeuten. Stimmt ihr damit zu? Seid ihr mitgekommen? Welt kann hier nicht jeder einzelne Mensch heißen, weil hier steht, Gott hat die Welt geliebt. So hat er sie geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Eine Welt, die mit dieser Liebe geliebt wird, kann nicht jeder einzelne Mensch heißen, weil nicht jeder einzelne Mensch hat Anteil an Jesus, an Jesu Werk. Nicht jeder Mensch wird gerettet. Nicht jeder Mensch wird im Himmel sein. Nicht jeder Mensch wird Vergebung erhalten, weil er nicht glaubt. Sein Unglaube besteht weiterhin. Und stellt euch die Frage, hat Jesu Werk der Sühnung der Sünden, ein Ausradieren der Sünden, hat es eine Auswirkung auf diese Person, deren Unglaube weiterhin besteht? Ist deren Unglaube nicht auch bezahlt worden? Was ist mit deren Unglaube? Aber sie glaubt weiterhin nicht an Christus, sie lehnt ihn ab und geht deswegen verloren. Wir sehen also, Gott hat eine spezielle Liebe für sein Volk, für seine Auserwählten. Und das können wir in Lukas 18, Vers 7 zum Beispiel lesen. Das ist ein sehr interessanter Vers, der von dieser speziellen Aufmerksamkeit spricht, die Gott hat auf seine Kinder. Lukas 18, Vers 7, da steht, also da geht es in diesem Gleichnis geht es um die Witwe, die klopft die ganze Zeit an der Tür nachts und dann macht er endlich doch auf, weil sie so hartnäckig ist und so stur. Ja? Und danach sagt Jesus, Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Und ist er in Bezug auf sie langsam? Also hier steht, Gott, der Vater, hat einen besonderen Bezug zu seinen Auserwählten. Er ist schnell, ihre Schreie zu erhören, ihre Bitten, ihre Flehen zu erhöhen. Das heißt, diese Erwählten, dieses Volk Gottes, es schreit nach Gott. Es sehnt sich nach ihm, es fleht nach ihm. Und es fragt und es betet. Und Gott hört auf sie. Gott schaut auf sie. Er wird das Recht ausführen für sie. Er wird sie rächen. Er steht auf ihrer Seite. Es gibt natürlich noch eine allgemeine Liebe Gottes. Und das wollen wir natürlich nicht bestreiten, liebe Geschwister. Wir wollen nicht sagen, Gott hat eine spezielle Liebe für die Gläubigen, aber den Rest der Welt hasst er, bis aufs Tiefste. Das ist auch nicht ganz richtig. Wir sehen ja aus der Bibel an vielen Stellen, dass Gott auch für Sünder, die jetzt noch nicht glauben und auch vielleicht nie glauben werden, eine Gnade übrig. Es gibt da noch eine allgemeine Liebe von Gott, mit der er die Menschen liebt, mit der er Tiere liebt, mit der er die ganze Schöpfung liebt, die er gemacht hat. So wie ein Ingenieur eine Liebe hat zu einer Maschine, die er gebaut hat. Oder das, was man produziert, das, was man baut. Man hat da eine gewisse Zuneigung für, weil das von einem selbst kommt. Und es gibt ja auch den Ausdruck, wir alle sind Kinder Gottes. Ja, alle Menschen sind Kinder Gottes. Was aber auch nicht ganz stimmt. Auf eine Weise stimmt es, auf die andere Weise nicht. Kinder Gottes hat nämlich in der Bibel eine ganz bestimmte Bedeutung. Es hat die Bedeutung von Gläubigen. Nicht die, die den Vater zum Teufel haben, den Teufel zum Vater haben, sondern die Gott zum Vater haben. Und einfach nur, weil Menschen geschaffen worden sind von Gott, macht sie das nicht automatisch zu Kindern Gottes. Sie sind zwar Geschöpfe Gottes, ja, und damit haben sie auch eine gewisse Aufmerksamkeit von Gott und eine gewisse Gnade erhalten sie. Weil was bewirkt diese allgemeine Gnade in der Welt? Wir sehen das in vielen Versen zum Beispiel. Diese allgemeine Liebe drückt sich aus in Regen. Ja? Gott lässt es auf Sünder wie auf Gerechte regnen, sagt Jesus. Gott lässt die Sonne aufgehen jeden Tag über Gerechte und Ungerechte. Und wisst ihr, was das für eine Gnade ist? Wisst ihr, was das für eine Gnade ist? Eine Welt, die unter dem Zorn steht, die unter dem Gericht Gottes steht, die Gott hätte schon ausradieren können, nachdem Adam und Eva gesündigt haben und er hätte alles zerstören können. Und damit auch alles in Adam und Eva. Alle Nachkommen, die in Adam und Eva sind, die in Adams Samen sind, wären auch mit ihm da verloren gegangen. Er hätte alles wegmachen können und er wäre gerecht gewesen. Weil Sünde so sehr gegen seine Heiligkeit geht, hat er alles Recht, dieses Böse zu strafen. Und diese Welt ist längst überfällig. Diese Welt ist gerichtsreif, liebe Geschwister. Wir sind alle gerichtsreif, alle Menschen. Die Menschen, die sagen, oh, warum richtet Gott diesen Kinderschänder da nicht mit einem Blitz? Wieso lässt er den Blitz jetzt nicht auf ihn herabfahren und tötet ihn? Deswegen glaube ich nicht, dass es Gott gibt, weil dieser Gott könnte diesen Kinderschänder nicht länger leben lassen. Kinderschändung ist sowas Schlimmes und dieser Mensch sollte sofort gestraft werden von einem Gott, der Liebe ist. Aber dieser Mensch versteht nicht, dass er selbst zwar keine Kinder geschändet hat, aber er selbst hat gegen Gott gesündigt. Und dieser Mensch sollte Angst haben, dass er vom Blitz getroffen wird, weil Gott könnte das jederzeit tun mit einem Fingerschnips und er wäre gerecht dabei. Aber er lässt ihn am Leben. Er lässt diese Welt weiterlaufen. Er lässt diese Welt am Leben und schenkt jeden Tag Gutes. Und das drückt sich aus in fruchtbaren Zeiten, in Speisen, in Freude. Ungläubige haben Freude bei den Dingen, die sie tun. Bei Festessen, beim Tanzen in der Disco, aber diese Freude, selbst wenn sie an sündigen Dingen gehabt wird, kommt auch von Gott. Diese Freude kommt auch von ihm. Und sie genießen das jetzt völlig. Sie genießen das Essen, sie genießen den Sonnenschein, sie sonnen sich draußen, haben keine Gedanken an morgen, keine Gedanken an ihr ewiges Schicksal. Und Gott wartet die ganze Zeit mit dem Gericht. Es könnte jederzeit losbrechen und die Engel würden jubeln. Die Engel würden jubeln. Und es fängt dann nicht nur an den natürlichen Sachen an. Damit ist es nicht vorbei. Damit fängt es erst an. Sondern Gott schenkt allen Menschen, auch den Ungläubigen, aus Gnade. Und Gnade bedeutet unverdient. Ihr erinnert euch. Unverdient. Obwohl wir Schlimmeres verdient haben. Unverdient. Gnade. Aus Gnade schenkt Gott Verständnis. Erkenntnis. Dass wir Dinge verstehen können, begreifen können, rechnen, Mathematik, ganze Wissenschaften. Die Menschen können die Schöpfung verstehen. Sie können sich Dinge herausarbeiten, sie können sie ableiten, sie können Theorien aufstellen, sie bestätigen, mehr über die Welt erfahren. Das ist auch göttlich. Und Gott schenkt das diesen Menschen. Sonst wären sie in ihrer Dummheit, in ihrer Verdorbenheit geblieben. Und wo Gott da keine Gnade gibt, da passiert das auch. Da bleiben Menschen stehen, wo sie sind. Da entwickeln sie sich nicht weiter. Aber wenn sie es tun, und das tun auch Nicht-Christen, das kann man ganz klar bestätigen, dann ist das eine Gnade Gottes. Und selbst Erfindungen, selbst das iPhone, die Computer, an denen ihr jetzt sitzt, das sind Wunderwerke, wisst ihr das? Das sind richtig krasse Technologien. Und die Tatsache, dass wir die haben, ist eine Gnade Gottes. Denn die Menschen wären ohne die Gnade Gottes nie in der Lage, das zu verstehen und das zu erfinden. Und er schenkt diese Gnade selbst denen, die nicht an Christus glauben. Könnt ihr euch das vorstellen? Wisst ihr, wie unvorstellbar gnädig das ist? Im Hinblick darauf, was sie eigentlich verdienen? Und gleichzeitig zügelt er auch das Böse, er hält das Böse zurück. Diese Welt könnte viel schrecklicher sein. Diese Welt steht unter der Herrschaft des Teufels. Und es könnte die Hölle losbrechen jetzt, wenn Gott seine Gnade wegnehmen würde. Und die sündigen Herzen nicht zügeln würde. Und die Tatsache, dass wir in einer friedlichen Gesellschaft leben, die größtenteils nicht christlich ist, ist Gnade. Wisst ihr, für wie viele Dinge wir dankbar sein können? Und all diese Dinge sind aufgrund der allgemeinen Liebe Gottes zur Welt. Und diese allgemeine Liebe hat nichts mit dem Kreuzestod zu tun. Wurde nicht aufgrund der Vergebung der Sünden bewirkt. Aber diese Zeit, die wir haben, diese 2000 Jahre, tausende von Jahren, ist auf indirekte Weise verbunden mit dem Kreuzestod. Gott hat nämlich sein Volk, das er rettet, durch das Kreuz. Und es ist verteilt in der ganzen Geschichte. Und Gott wartet mit dem Gericht. Gott wartet mit dem Gericht, bis seine Herde vollkommen ist, bis seine Herde vollständig ist. Und das schenkt uns allen hier Zeit, auch den Ungläubigen, auch sie haben Zeit, Dinge zu tun, sich zu erfreuen, und er genießen dabei gnädige Gnadenzeit, bevor das Gericht kommt. Aber sind diese Dinge hier gemeint? Ist diese allgemeine Liebe hier gemeint in dem Vers? Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab? Nein. Diese Liebe hat ein Ziel. Es ist eine willentliche Handlung. Und sie hat ein bestimmtes Ziel. Eine Frucht wird daraus sichtbar. Und die Frucht ist, wie die Bibel verkündet, ewiges Leben durch Glauben. Glauben alle Menschen? Haben alle Menschen das ewige Leben? Warum nicht? Also die Liebe Gottes zu seinem Volk wird im Licht der Realität dieses Gerichts, das wartet, umso größer. Dass er das getan hat, seinen Sohn geschickt hat. Und dieses Gericht steht im Hintergrund von diesem Kapitel von Johannes 3, 16, von Johannes 3, da wo der Vers steht. Es lauert die ganze Zeit im Hintergrund. Man sieht es immer durchbrechen in einigen Versen. Ja? Allein schon im nächsten Vers wird von Gericht gesprochen. Ich meine, schon in Johannes 3, 16, wo steht, damit sie nicht verloren gehen. Verloren gehen, da hier wird die Verdammnis gemeint. Die Verdammnis aufgrund der Sünden der Menschen. Aber auch schon in Johannes 3, 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn errettet werde. Interessanterweise haben wir hier dreimal Welt nochmal drin vorkommen. In diesem Vers 17. Also für alle, die Zweifel hatten, was denn Welt in 3,16 bedeutet, gibt der 17. Vers Hinweise. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn errettet werde. Also solange ihr nicht an Allversöhnung glaubt, könnt ihr nicht behaupten, dass Welt hier heißt alle Menschen, weil es werden nicht alle Menschen gerettet. Aber hier steht, der Sohn wurde gesandt, damit die Welt gerettet wird. Damit die Welt gerettet wird. Und da komme ich gleich noch zu hin, oder ich könnte es eigentlich jetzt schon sagen, denn vielleicht ist bei einigen von euch noch ein Zweifel, wenn ihr hier lest, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und auch hier, damit die Welt durch ihn errettet werde. Seht ihr diese komische Grammatikform? Immer dieses werde und habe. Das hört sich so möglicherweise an, oder? Findet ihr auch? Und der Grund dafür ist das Griechische, der griechische Urtext. Und hier muss ich jetzt ein bisschen grammatisch werden, aber das ist sehr interessant. Weil im Griechischen stehen diese Sätze in dieser Form, die eigentlich eine Möglichkeitsform ausdrückt, wenn da nicht damit stehen würde. Und weil diese griechischen Wörter diese Form haben, wird das auch im Deutschen und auch im Englischen in might und may übersetzt und hört sich damit so könnte, potenziellerweise an. Ja? Aber das ist nur ein Artefakt von der Übersetzung aus dem Griechischen. Es gibt aber eine Regel im Griechischen und die heißt, das ist der Hina-Satz. Hina. Hina bedeutet damit. Und das haben wir hier in 3,16 und das sehen wir auch in Johannes 3,17. Damit. Und Hina-Sätze haben immer die Absicht, einen Zweck oder eine Absicht zu auszudrücken. Und Sätze, die mit diesem Hina anfangen, enden meistens in dieser Potenziellform, dieser Möglichkeitsform, aber durch das Hina wird diese Aussage, die danach kommt, bestätigt, sicher gemacht. Versteht ihr? Es ist etwas Sicheres, was passiert. Es ist genau das Gegenteil, was man hier denken würde. Dieses damit drückt immer einen Plan aus, der feststeht und der erfüllt wird, wo es keine Unsicherheit gibt, sondern eine Gewissheit, dass sie erfüllt wird. Und das macht diese Verse so wunderbar, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Habe. Also das ist eine Möglichkeitsform, die durch diesen Plan erfüllt wird. Es ist nicht unsicher, sondern gewiss. damit er die Welt nicht richte, sondern damit die Welt durch ihn errettet werde. Und sie wird es. Ja, das ist der Nachklang von dieser Bedeutung.
Ja, also nochmal auf das Gericht zu sprechen zu kommen, denn das ist wirklich interessant. Man sieht es einmal in Vers 18, wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Ja, in Vers 36, der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also hier wird ganz klar, dass da ein Status quo des Gerichts besteht. Das ist einfach der Grundzustand der Welt. Aber Gott hat etwas gemacht aus seiner Liebe, was Sünder rettet, was Gläubige rettet. Und das ist eigentlich auch das Problem, was Jesus gegenüber Nikodemus äußert. Weil Nikodemus kommt zu Jesus und fragt, ja, du bist ein Lehrer von Gott gesandt, erzähl mir doch was von deiner Weisheit. Nikodemus, der so ein angesehener Lehrer in Israel war, erkennt, dass Jesus höher ist als er. Und er will irgendwie von ihm wissen, was fehlt mir noch, so ungefähr wie der Jüngling, was fehlt mir noch, dass ich ganz zu Gott kommen kann. Ich merke, da ist irgendwas nicht richtig, aber was fehlt mir noch? Und Jesus will ihm einfach klar machen, das alles abreißen und sagen, du musst nicht noch was anbauen in deinen Werken, du musst alles abreißen. Du musst dich verleugnen, du musst gar nichts bringen. Weil du kannst nicht ins Reich Gottes kommen, wenn du nicht wiedergeboren wirst, wenn du nicht von neuem geboren wirst. Ja, diese Aussage hier in Johannes 3,3, wer nicht von neuem geboren wird, kann nicht ins Reich Gottes kommen. Versteht ihr? Wenn Gott niemanden wiedergeboren werden lässt, dann kommt keiner ins Reich Gottes. Der Grund dafür ist, weil der Zorn Gottes über der Welt ist. Und im Grundzustand ohne Gottes Eingreifen würde niemand gerettet werden. Und Jesus macht ihm deswegen klar, um ins Reich Gottes zu kommen, musst du sterben. Ja, du musst dich verleugnen. Du musst wiedergeboren werden. Du musst dein Leben abgeben. Du musst bereit sein, dein Leben zu lassen. Nur so kann man ins Reich Gottes kommen, dass der Geist es tut in dir, nicht du selbst. Und reden wir nochmal kurz über das Objekt der Liebe Gottes. Das Objekt, worauf sich Gottes Liebe richtet. Diese willentliche Liebe Gottes. Worauf legt Gott seine Liebe? Auf die Welt. Aber hier sind noch ein paar interessante Beispiele, die erklären, dass es nicht alle Menschen ohne Ausnahme heißen kann. Das erste ist in Johannes 1, 29. Hier steht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Jetzt ist die Frage, nahm Christus mit seinem Tod die Sünde aller Menschen ohne Ausnahme weg? Weil Welt ja alle Menschen ohne Ausnahme bedeuten könnte. Nahm Christus die Sünde aller Menschen ohne Ausnahme weg? Wenn er das getan hätte, wären alle Menschen ohne Ausnahme gerettet. Weiteres Beispiel ist in Johannes 6, 33. Da steht auch wieder ein Satz mit Welt. Und da gibt es in Johannes ganz viele davon. Und außerdem in der Bibel heißt Welt in den geringsten Fällen, wenn überhaupt, alle Menschen ohne Ausnahme. Nämlich fast nie heißt Welt alle Menschen ohne Ausnahme. Das ist einfach nicht biblisch. Und da steht in 6,33, denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Der Welt Leben gibt. Gibt Jesus das Leben allen Menschen ohne Ausnahme? Also nicht nur als Angebot, sondern wirklich und tatsächliches Leben, ewiges Leben in ihm. Das ewige Leben ist, den Sohn Gottes zu kennen. Und das Letzte, was auch ein ziemlicher Schocker ist, in Johannes 17, 9, wo steht, Jesus sagt, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und hier steht Jesus, ich bitte nicht für die Welt. Wenn jetzt Welt heißt alle Menschen ohne Ausnahme, dann steht hier, dass Jesus es ablehnt, für überhaupt jemanden zu beten. Ohne Ausnahme. Betet Jesus für niemanden? Ich glaube nicht. Für wen betet er? Für die, die du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Also hier wieder ein klarer Kontrast gezogen zwischen Welt und denen, die du mir gegeben hast. Und
Es gibt noch weitere Stellen, zum Beispiel Retter der Welt, wo Jesus Retter der Welt genannt wird in Johannes 4,42. Wird die ganze Welt gerettet? Und ein interessantes Zitat von John Owen, was ich gelesen habe, was den Nagel auf den Kopf trifft, ist: Ein Retter von Menschen, die nicht gerettet werden, ist merkwürdig. Und das soll einfach betonen, wenn wir von Jesus als Retter sprechen, Leute, lasst uns das feiern mit Jubel und Jauchzen, weil Jesus ein richtiger Retter ist, der wirklich rettet. Nicht nur ein Angebot macht und hofft, dass Leute kommen und oh, es kommt keiner und ich wollte doch auch noch, dass die kommen. Ach, schade, ich bin doch eigentlich der gute Hirte, aber das Schaf ist jetzt verloren gegangen. Wisst ihr, Leute, so ist das nicht. Wir können uns freuen darüber, dass Jesus wirklich durchzieht, was er sich vorgenommen hat, dass er nicht gelogen hat, als er am Kreuz gesprochen hat, es ist vollbracht, dass sein ganzes Werk auch die Errettung seiner Schafe mit einbezieht und wir uns freuen können, dass wenn wir glauben, wenn wir wirklich an Jesus glauben und ihn lieben, dass das heißt, dass Jesus uns rettet, dass wir das ewige Leben haben, weil jeder, der glaubt, nicht verloren gehen soll, sondern das ewige Leben hat, wie es in Johannes 3,16 steht. Und wie ist also jetzt Welt zu verstehen, wirklich in Johannes 3,16? Ist es nur das Volk Gottes? Man kann es als Welt verstehen, als die gesamte Menschheit, die sündige Menschheit. So hat Gott die sündige Menschheit geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass die, die glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Es bezieht sich trotzdem auf die, die glauben. Ist euch jemals aufgefallen, dass Johannes 3,16 überhaupt nicht allumfassend spricht über alle Menschen, sondern sehr speziell ist? Johannes 3,16 richtet seine Aufmerksamkeit auf die Glauben, die, die glauben. So hat Gott die Welt geliebt, was auch immer Welt heißen mag. Aber er gab seinen Sohn, damit die, die glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Die Absicht für das Senden des Sohnes ist die Errettung der Gläubigen. Es geht um die Gläubigen. Es geht nicht um alle Menschen, es geht um die, die glauben. Gott ist an denen, die glauben, interessiert. Wie kann Gott die Errettung wünschen für Leute, die nie glauben, die Gott abgelehnt haben und ihn hassen? Aber die, die glauben, haben sich bekehrt. Sie haben ihre Fehler erkannt, ihre Sünden bekannt. Und wie geschieht Glauben? Wie geschieht Glauben? Es ist auch kein eigenes Werk von uns, Leute. Denn durch Gnade seid ihr errettet. Durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, damit sich niemand rühmen kann. Und damit haben wir ein Privileg, was die Engel nicht haben. Was die Engel niemals bekommen haben. Die Engel haben keinen Retter bekommen. Jesus ist nicht für die Engel gestorben. Jesus ist für die Sünder gestorben. Und noch genauer, für die Sünder, die glauben. Und das stellt also nochmal den Kontrast dar, Welt, die menschliche Welt, der menschliche Kosmos, wie es in Griechisch heißt, gegenüber der Engelswelt. Die Engelswelt, die Engel wurden bestraft in Ketten der Finsternis, aufbewahrt für den Tag des Gerichts. Sie werden keine Möglichkeit zur Errettung haben. Aber die Welt wurde geliebt von Gott, sodass die, die glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und in Johannes 13,1, ich bin so viele Verse an Johannes am Zitieren, aber Johannes ist einfach so ein klasse Buch. Und Johannes erklärt in seinem Buch einfach selbst, was er mit den Worten meint, die er schreibt. Und er spricht so oft von den Schafen und von den Erwählten. Und das ist einfach so ermutigend, weil das zeigt so sehr, dass Gott an diesen Menschen so sehr interessiert ist und sie heimholt. Ja. Und in Johannes 13,1, am letzten Abend vor Jesu Kreuzigung, da steht: Da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Habt ihr es gehört? Der Kontext ist: Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zum Vater hingehen sollte. Da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Jesus liebte die Seinen, die in der Welt waren. Das sind seine Schafe, das Volk Gottes in der Welt. Also das ist der wahrste Kern von dem, was Gott liebt in der Welt, wofür er seinen Sohn geschickt hat. Und den Juden übrigens, wegen Nikodemus, er spricht ja hier mit Nikodemus. Johannes 3,16 ist ja auch immer noch ein Gespräch von Jesus mit Nikodemus. Und Nikodemus, wie alle Juden damals, waren Rassisten. Die glaubten, dass Gott nur am jüdischen Volk interessiert ist, dass die Heiden Sünder sind und niemals die Chance bekommen. Sie müssen Teil vom jüdischen Bund werden und müssen sich beschneiden lassen. Nein, Jesus macht hier auch Nikodemus klar, es sind nicht nur die Juden, Nikodemus. So hat Gott die Welt geliebt. Und das zeigt die Internationalität von Gottes Liebe. Nicht nur die Juden, sondern aus allen Nationen und aus allen Stämmen und Völkern wird Gott Menschen retten, die glauben. Und Nikodemus war bestimmt schockiert. Was, Menschen ohne Unterschied? Es kommt nur auf den Glauben an? Ja, Nikodemus, nur Glaube. Und das ist der Ausdruck von Gottes Liebe. Dieses Werk, was geschehen ist, dass er Jesus geschickt hat, dass durch ihn die Sünden vergeben sind, die Sünden völlig ausradiert sind. Sie sind wirklich bezahlt. Leute, sie werden nicht noch in dem Fegefeuer zu Ende bezahlt und auch die, die in der Hölle sind, haben nicht eigentlich die Sünden bezahlt bekommen, aber sind trotzdem dort. Nein, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann sind deine Sünden bezahlt und dir ist vergeben worden. Und ja, wenn ich jetzt zum Ende komme, ist einfach demgegenüber diese andere Sicht, die ich am Anfang besprochen habe, einfach so eine fatale Sicht, finde ich, weil das zieht so viel ab von der Herrlichkeit von Gottes Werk. Ja, dass Gott seine Arbeit getan hat, so, und nun hofft er, dass genügend Menschen kommen und sein Angebot in Anspruch nehmen. Und das setzt voraus, dass der Mensch auf neutralem Boden steht und die freie Wahl hat. Und die gerettet werden, kommen durch ihre eigene Entscheidung. Und das ist damit ihr Werk, ohne Einfluss Gottes. Und die verloren gehen, tun dies zur Enttäuschung und zur Niederlage Gottes. Diese Sichtweise richtet den Menschen auf im Zentrum des Erlösungswerks, weil das Erlösungswerk wird für alle gemacht, aber die gerettet werden, haben sich entschieden zu glauben. Also das, am Kernpunkt, am Dreh- und Angelpunkt des Evangeliums, der Erlösung, steht der Mensch mit seiner Entscheidung. Und Gott wird herabgesetzt zu einem impotenten und schwachen Spielball zwischen zwei großen Kräften. Und das ist einmal der freie Wille des Menschen und die große Bedrohung der Hölle. Und Gott achtet den freien Willen der Menschen und sagt, ja, ich muss euch achten und wie ihr euch entscheidet. Und ach, und jetzt geht ihr auch noch verloren und diese schlimme Hölle. Und es tut mir so leid, dass ihr in Ewigkeit in der Hölle sein müsst. Aber seht ihr, da ist Gott so abhängig von diesen Kräften und Gott steht zwischendrin, aber er hat sich zurückgestellt und er sagt, ich kann nicht. Ich kann nicht gegen euren freien Willen verstoßen. Ich kann nicht. Das ist meine Liebe. Ich liebe euch zwar, aber ich habe alles getan. Ich habe meinen Sohn gesandt. Jetzt seid ihr an der Reihe. Wisst ihr, also diese Sicht ist keine Sicht von einem siegenden, erfolgreichen Gott, der seinen Plan durchsetzt. Sondern sein Plan wird durchkreuzt. Und ein Gott, dessen Plan durchkreuzt wird, kennt die Bibel nicht. Leute, das Alte Testament hat das nicht gekannt. Da steht Gott, niemand kann seine Hand wehren. Ja, niemand kann sagen, was tust du? Das, was Gott plant, wird ausgeführt. Also, es gibt also keinen neutralen Boden. Denn die Welt ist schon gerichtet. Alle Menschen stehen unter der Verdammnis. Auch wir, Leute, auch wir, weil auch wir einmal nicht geglaubt haben. Auch wir waren unter der Verdammnis, weil wir nicht geglaubt haben an den einzigen Sohn. Und ewige Verdammnis wurde beschlossen, weil die Menschen das Dunkle mehr geliebt haben als das Licht. Aber die Versprechungen der Schrift sind klar dabei. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Wer nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen. Das ist sicher. Die Bibel spricht so oft davon. Jesus hat öfter von der Hölle gesprochen als irgendein anderer biblischer Charakter vor ihm und nach ihm. Aber wer an ihn glaubt, an Jesus, den herrlichen Retter, den fähigen und heldenhaften Retter, der wird nicht gerichtet, weil Jesus für ihn gestorben ist. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Also, und diese große, atemberaubende Liebe Gottes zeigte sich darin, dass er von Ewigkeit an fest beschlossen hat, gläubige Menschen aus der sündigen Welt zu retten. Und er hat seinen Sohn gegeben. Der Sohn ging freiwillig, um Gottes Plan auszuführen. Gott hat alles, was er hatte, gegeben, um diese Liebe zu verfolgen und diesen Plan zur Vervollständigung zu bringen. Ja, Gottes Liebe ist ein Plan. Und die Erfüllung dieses Plans ist gewiss und sicher. Es ist eine Liebe Gottes, von der Jesus in seiner letzten Nacht vor dem Kreuzestod auch spricht, in Johannes 17, wo er sagt, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Das ist eine göttliche Liebe, eine ewige Liebe. Und mit dieser Liebe, die Jesus geliebt hat seit Ewigkeit, liebt er uns und alle, die an ihn glauben. Und so sagt Jesus auch weiter, damit Gott allen, die er Jesus gegeben hat, ewiges Leben gibt. Versteht ihr? Alle, die der Vater Jesus gegeben hat, gibt er ewiges Leben, sagt Jesus in Johannes 17. Und diese Errettung ist so sicher. Wisst ihr, das hört sich, wenn man das liest, dann denkt man einfach nur, ja, das hast du getan und es wird passieren und ich glaube. Und das ist die Errettung eines Volkes Gottes für ihn selbst. Ein Geschenk für den Sohn. Wir sind ein Geschenk für den Sohn. Und in unserer Verherrlichung werden wir wunderbar sein, dass sich Jesus an uns erfreuen wird, dass er über uns jauchzen wird. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass Jesus so etwas, könnte Jesus etwas geschenkt bekommen? Was würde man jemandem schenken, der schon alles hat? Aber tatsächlich wissen wir, dass Gott jauchzt über Zion. Er freut sich über uns und wir werden so erstaunlich sein in Jesus' Gerechtigkeit, dass sich Jesus erfreuen wird über uns, dass er Freude an uns haben wird. Und das aus Gottes Gnade. Nicht, weil wir uns so toll herausgeputzt haben, sondern weil wir ein Kleid bekommen, was Jesu Herrlichkeit entspricht. Und das ist Gottes Plan. Und weil, was würde Gott, was wäre er für ein Gott, wenn er diesen Plan in Gefahr bringen würde oder dem Willen des Menschen überlässt? Ja, Gott kennt den Ausgang. Es passiert nichts, was er nicht geplant hat. Und diese Errettung ist gewiss für alle, die glauben. Also lasst uns also festhalten, aus Liebe zu Gott und aus Liebe zur Wahrheit an diese biblischen Grundsätze. Lasst uns daran festhalten, weil die verherrlichen Gott. Lasst uns festhalten an einer Liebe Gottes, die die Welt wirklich erlöst, die die Welt wirklich rettet, an einen Tod des Sohnes Gottes, der die Welt wirklich erlöst, an einer Absicht, Gottes Sünder zu retten, die erfüllt ist, und an eine Erlösung festhalten von versklavten Sündern durch die souveräne Gnade Gottes allein. Und um am Schluss den Vers aufzulösen, den Titel der Predigt aufzulösen, Liebe ist, Punkt, 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 Liebe ist, wenn Gott seinen Sohn gibt, du daran glaubst, nicht verloren gehst und das ewige Leben hast. Amen. Lass mich zum Schluss noch beten. Ja, herrlicher Vater, wir wollen dir danken. Wir wollen dich loben und preisen, dass wir an dich glauben dürfen. Dass du uns mitnimmst aus dieser sündigen Welt, in der so viel Leid herrscht und so viel Unsicherheit, so viel Dunkelheit. Und du hast uns das Leben geschenkt in Jesus Christus. Du hast uns das ewige Licht offenbart und wir dürfen zu dir kommen. Wir dürfen bei dir sein und du wirst uns holen. Und wir warten auf dich, Herr. Wir glauben, dass du bald kommen wirst. Und ich bete, dass du uns zurüstest mit Leidenschaft für dich. Mit einer Liebe im Herzen für dich, die alle Sorgen auffrisst und die uns neugierig macht, in deinem Wort zu lesen, die uns befeuert, alles zu geben für dich, unseren Geschwistern zu dienen, in der Gemeinde zu dienen, die uns für dich atmen lässt und leben lässt. Und Herr, dass diese Liebe, mit der du uns geliebt hast, dass sie in uns sei. Und wir damit unsere Geschwister lieben können. Wie schön ist das, Herr, dass diese Möglichkeit besteht und sie wird eintreten. Herr, das wird unter uns Realität werden, weil du in unserer Mitte bist. Es kann gar nicht anders sein. Du baust hier deine Gemeinde, ist es nicht unsere? Jesus Christus, wir warten also darauf mit großer Vorfreude, dass du dich in unserer Mitte zeigst hier. Und wir wollen eine Gemeinschaft haben im Glauben, im Geist, im Heiligen Geist. Und wir beten dich an als mächtigen Retter, der du das Kreuz möglich gemacht hast, eine atemberaubende Szenerie, wo der Zorn Gottes auf die Sünde trifft. Und an unserer Stelle erfüllt wird. Und der Zorn, der auf uns war, weggewischt ist. Für immer. Weiter als der Osten vom Westen. Höher als der Himmel, von der er entfernt ist. Ist die Sünde weggeworfen von uns. Wir können uns nicht vorstellen, wie wunderbar das ist, Herr. Dass wir herausgenommen wurden aus dem Gericht. Dass du uns verschont hast in der Arche. Jesus Christus, auf dem starken Felsen, auf dem wir gerettet werden. Du wirst uns durch die große Flut tragen und wir werden in der neuen Erde rauskommen und werden zu deiner Ehre leben. Preis sei dir, Jesus. Amen.